Es ist schön, mal wieder da zu sein. Wir sind ja relativ viel unterwegs gewesen jetzt im Sommer. Jetzt gestern zurückkommen vom Zeltlager mit den Pfadfindern. Und letzte Woche wart ihr schon unterwegs in Malachi und heute dürfen wir fortsetzen. Grundsätzlich der Text Malachi 1, Kapitel 1, Vers 6 bis 2, 17. Und mir sind ich hätte es sagen können, drei Predigten kann man da auf jeden Fall machen, die alle richtig spannend und wertvoll wären. Aber man muss sich ja begrenzen. Und wir feiern heute Abendmahl. Und das Thema, das ich gewählt habe, das passt da, glaube ich, ganz gut dazu. Aber bevor wir einsteigen dazu, eine Frage. Wodurch würden wir folgenden Satz ergänzen? Gott ist es mir nicht wert, Punkt, Punkt, Punkt. Gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir vielleicht nichts sagen würden, aber durch unser Handeln oder unser Denken es eigentlich deutlich wird, dass es Dinge gibt, wo ich sage, okay, so weit und nicht weiter. Gottes ist mir nicht wert, Punkt, Punkt, Punkt. Eine Taufe ist inspirierend und ich glaube, der Jano im aktuellen Zustand, der wird da beim besten Willen suchen und überlegen, nichts finden, was ihm da einfällt. Aber meine Taufe ist schon ein bisschen länger her, aber eine Taufe zu sehen, auch wenn es nur ein Video ist, das inspiriert und es heizt wieder an, zu sagen, okay, ich will es auch, dass ich da ganz klar sagen kann, da gibt es nichts anderes. Es ist nichts wertvoller. Aber es ist nicht so leicht und deswegen brauchen wir immer wieder eine Neuausrichtung und Malachi lädt uns dazu ein. Das Thema heute: Ehre deinen himmlischen Vater. Und der Kern von Anbetung ist es, glaube ich, Gottes Größe zu sehen mit dem inneren Auge und zu spüren. Und ich möchte beten, dass Gott uns das groß macht. Herr, wir danken dir für den neuen Morgen. Wir danken dir, dass du da bist. Und du weißt ja, welchen Wert wir dir geben, wo wir gerade stehen, wo wir vielleicht gerade Ablenkung haben. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz wieder ganz weich und weit machst für dich, für deine Größe, dass wir dich nicht irgendwie am Rand haben, sondern im Mittelpunkt. Und deswegen auch unser Leben dementsprechend aussieht. Wir wollen nicht auf andere schauen und vergleichen, sondern Jesus, möchte ich bitten, dass du jeden einzelnen von uns einfach persönlich ansprichst und dieses Sehen und Spüren, dieses Staunen, dieses in Awe sein, könnte man sagen, vor dir, dass du das heute schenkst. Amen. Ehre, wem Ehre gebührt. Malachi hat im ganzen Buch drei versteckte Argumente, warum Gott Ehre gebührt. Die möchte ich ganz kurz am Anfang mal erwähnen. Erstens, er hat majestätische Autorität. Er ist unabhängig oder autark, könnte man sagen. Und er wird ultimativ oder universell angebetet werden. Wo finde ich das? Er hat majestätische Autorität. In diesem Buch wird ein Name für Gott hergenommen, Herr der Herrscharen. 24 Mal in diesem kleinen Buch. Und Herrscharen meint, er ist Herr über eine große Anzahl von Armeen oder von Engeln oder von Sternen. Und was Malachi sagen will, oder was er will, ist, dass wir sehen und fühlen, unser himmlischer Vater hat unendliche Autorität im ganzen Universum. Das ist das Erste, was versteckt drin steckt. Dann das Zweite, warum Gott zu ehren ist: Er ist unabhängig, er ist autark, er ist souverän. Im ersten Kapitel, Vers 10, da sagt Gott: Ey, euer Gottesdienst habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, warum das so halt. Er sagt er, ey, ich habe keinen Bock auf euren Gottesdienst. Lieber wäre es mir, ihr schließt die Tore zum Tempel, lasst das Ganze. Ich brauche euren Gottesdienst nicht. Also er ist nicht abhängig davon, dass wir Lieder singen, dass wir gemeinsam in den Gottesdienst kommen. Gott braucht das alles nicht. Ihm ist es nicht egal, er will es, aber er ist unabhängig davon. Es macht ihn nicht stärker, es gibt ihm nicht mehr Ehre, es macht ihn nicht größer oder irgendwas, sondern er braucht es nicht, sondern er will es, wenn dann. Er will unsere Wertschätzung, unsere Zeit, unsere Freundschaft, unsere Hingabe, unseren Dienst, aber er ist nicht abhängig davon, dass er sich gut fühlt oder irgendetwas. Und deswegen ist er groß, weil er unabhängig ist von uns, von dem, wie wir gegenüber ihm stehen. Und das Dritte ist, er wird ultimativ oder universell angebetet werden. Kapitel 1, Vers 11 steht, denn vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allen Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Hier ist der krasse Kontrast. Sagt, ey, ihr Volk, ihr macht's alles nett, aber auf der ganzen Welt ist es so. Beziehungsweise von der Grammatik, von diesem Satz hier in meiner Bibel steht, als wäre es schon so, aber von der Grammatik in der Urübersetzung bleibt es offen, ob es Präsens oder Futur ist, ob es zukünftig ist. Und da es ja nicht Realität ist, gehe ich stark davon aus, dass das zukünftig so sein wird. Also Gott erlebt nicht einen momentanen Hype oder wird einen momentanen einen Punkt so ein bisschen mal ganz oben sein und es wird wieder abflachen. Nein, es wird nichts und niemand anderen geben, der ihm die Show stiehlt. Er wird ultimativ alle vom Hocker hauen. Und das nicht nur für den Moment, sondern für Ewigkeit. Für eine Ewigkeit Faszination auslösen. Nicht nur bei ein paar, die einen besonderen Faible haben für Gott, sondern bei allen. Und deswegen ist es absolut vernünftig, schon früher damit anzufangen. Aber diese Gründe, warum Gott Ehre verdient oder warum es sich lohnt, Gott zu ehren, diese Argumente, die sieht man im Volk nicht. Und deswegen tritt der Maleachi auf und predigt zu ihnen. Das ist circa 100 Jahre nach dem babylonischen Exil. Das Volk Israel hat schon vergeigt. Sie sind ins Exil gekommen, damit sie ein bisschen Zeit haben zum Nachdenken, durften dann wieder zurück. Sie hatten große Erwartungen. Wir bauen den Tempel auf. Hoffnung, es wird alles gut. Wir werden Messias bei uns haben. Wir werden ein perfektes Land haben. Aber das Exil hat nichts gebracht. Ihre Herzen sind nach wie vor nicht aufgebaut, sondern nach wie vor Ruinen. Und sie feiern Gottesdienste und halten es aufrecht, diese Gewohnheit. Sie haben eine gewisse Ehrerbietung trotzdem noch, aber es ist echt was faul. Ihr Gottesdienst ist ein gleichgültiger und Gott sagt deswegen eigentlich ein nutzloser Gottesdienst. Das bringt nichts. Und wodurch man das sieht, ganz krass ist, sie opfern kranke und gestohlene Tiere. Und für Gott ist das wirklich eine Frechheit. Dieser Gottesdienst, der ist billig. Kranke Tiere, gesunde Tiere kann ich gut verkaufen. Gestohlene Tiere kosten mir auch nichts. Es ist billig. Und deswegen sagt Gott auch, es ist umsonst. So wie er das macht, das ist verachtend. Das gibt mir keine Ehre. Ich bin groß, voll Majestät. Und diese Opfer, die sind alles andere als großartig. Und Gott ist überhaupt nicht gelassen darüber. Er wird auch richtig sauer und bildlich sagt er im Kapitel 2, Vers 3, und eigentlich sagt er im übertragenen Sinne, ich drück euch die Scheiße, den Mist, womöglich von diesen Tieren, die krank und gestohlen sind, diesen Mist, den drücke ich euch ins Gesicht. Den schmiere ich euch ins Gesicht, damit ihr vor allen anderen blöd dasteht. Also selbst alle Ehre und allen Stolz verliert. In unserer Zeit ausgedrückt könnte man sagen, ihr feiert ein großes Konzert, scheinbar für mich, aber ich sage euch eins, ich leere diese Dixi-Klos, die voll sind, über euren Kopf. Und das ist eine harte Botschaft, es ist sehr hart und eklig. Und es geht beim Volk nicht darum, um ihre äußere Handlung in erster Linie. Wir kennen die Geschichte von der armen Witwe, die eine Münze bringt und Gott sagt nicht, was sie gebracht hat, sondern die innere Haltung ist das Wesentliche. Und er sagt, eure Haltung die dadurch sichtbar wird, ist, Gott ist euch nichts wert. Das drückt er eigentlich damit aus, wenn ihr kranke Tiere bringt. Und es ist wie ein gleichgültiger Gottesdienst. Ein Gottesdienst, damit meine ich heute unser Leben, unser Alltag, unser Leben im Glauben, aber auch ganz praktisch, auch im Gottesdienst, den Gottesdienst zu feiern, aber umfassend. Und diese Gleichgültigkeit, die damit gemeint ist, ist, man kann aktiv dabei sein. Man kann sagen, ich lebe meinen Glauben doch aktiv, auf meine Weise. Aber das Herz ist nicht ganz dabei. Gleichgültig, könnte man auch sagen, anderes gilt für mich gleich viel, hat die gleiche Gültigkeit für mich. Andere Dinge, wie beim Iliano war es Computerspiel, sogar wichtiger. Und das führt dazu, dass man, und das sieht man dann nachher die Konsequenzen, es führt dazu, dass man das Wort Gottes nicht mehr ganz so ernst nimmt. Dass man sagt, okay, ich nehme das, was für mich gilt, das, was ich auch darin entdecke, das ist für mich nicht ganz so wichtig. Ich bin gleichgültig darüber, was Gott eigentlich sagt. Oder mir ist gleichgültig, was andere über ihn sagen. Und das führt dann wiederum auch zu Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen. Und das wirkt sich im Volk aus und deswegen ist Ungerechtigkeit da. Und Malachi sagt uns eigentlich, passt auf euch auf. Es ist unabhängig, wie aktiv ihr seid. Niemand davon ist verschont. Diejenigen, gegen die ihr am härtesten redet, das mit dem Mist, sagt er, den Priestern des Volkes. Er sagt, ey, diejenigen, die ihr ganzes Leben dafür eigentlich investieren, Gott zu dienen, der ihr ganzer Alltag darin eigentlich ausgerichtet ist, die sind in diese Falle getreten. Das ist ihre Realität und er sagt, unabhängig von Aktivität, unabhängig, wie oft ich mich in der Gemeinde blicken lasse, unabhängig, wie viele Aufgaben ich habe, es kann Gleichgültigkeit hineinkommen. Und was ist jetzt dieser Grund, dass es zu Gleichgültigkeit kommt? Malachi macht klar, die Hauptursache ist ein Mangel, Gottes Größe zu sehen und zu spüren. Nicht nur davon zu wissen, sondern sie zu sehen und auch zu spüren. Wow! Gott lehnt deswegen auch gleichgültigen Gottesdienst ab, weil er groß ist. Das ist genau das Gleiche. Es gibt gleichgültigen Gottesdienst, weil Gott nicht groß für mich ist. Und diesen Gottesdienst lehnt Gott wiederum ab, weil er sagt, ich bin groß. Und das passt nicht so dazu. Ein gleichgültiger Gottesdienst übersieht Gottes Größe. Nicht Gottes Größe vor Augen zu haben, das macht eine Person gelangweilt von Gott. Im Vers 13 heißt, und ihr sagt, siehe, welche Mühsal, und ihr missachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei und das Lamm der Kranken, bringt ihr die Opfergabe. Und er sagt, siehe, welche Mühsal, sagen sie. Ey, es ist so mühselig, dir zu opfern, es ist so anstrengend, es ist so langweilig, wir haben keine Lust drauf. Weil sie Gott nicht als was Großes sehen. Wenn man einfach aktiv dabei bleibt, um dabei zu sein, dann ist es anstrengend, Christ zu sein. Und wenn man nicht von Gott fasziniert ist, dann wird man leicht begeistert von anderen Dingen. Dann werden andere Dinge groß. Wenn man den Sternenhimmel nicht kennt und nie gesehen hat, dann wird man richtig fasziniert sein von einer Lichterkette, die in dem Zimmer hängt. Aber wenn man vergleichsweise den Sternenhimmel schon mal gesehen hat, dann sagt man, ist auch nett und schön, aber ich habe schon was viel Größeres gesehen. Wenn Gott nicht das Großartigste ist, dann geht unsere Hingabe in eine andere Richtung. Und das Volk, das sieht es gar nicht, das fragt, wo haben wir denn dich verachtet? Sie leben ja scheinbar weiter mit Gott, aber mit einer anderen Fokussierung. Und das wird im Buch deutlich. Zum Beispiel wird das Geld für sie groß. Eben die Tiere, diese kranken oder gestohlenen Tiere, damit sie die anderen Tiere, die sie haben, verkaufen können. Oder das eigene Ansehen wird groß. Er kritisiert die Priester dafür, dass sie den Leuten das sagen, was sie hören wollen, damit sie gut dastehen. Das Wort Gottes wird nicht mehr klar und deutlich gepredigt, weil man ansehen möchte, lieber als was Unangenehmes zu sagen. Oder die eigene Agenda wird wichtig, dass sie gar nicht mehr wirklich auf Gott hören. das sehe ich mich selber auch drin. Es ist voll herausfordernd, aktiv zu sein, vieles zu machen, aber hineinzufallen und vielleicht gar nicht mehr aktiv auf Gott zu hören. Oder die eigenen Vorteile werden groß. Aufs gegebene Wort können sich die anderen nicht mehr verlassen, weil ich schaue auf mich. Oder, also Malachi listet da einige Sachen auf, er redet dann auch über Mischehen. Also eigentlich sagt er, in eine Beziehung einzugehen, bewusst mit einem nichtgläubigen Partner, ist eine Konsequenz davon, dass Gott mir nicht das Allerwichtigste und Größte ist. Oder auch eine Ehe zu scheiden. Man hat einen Partner und sagt, okay, kein Bock mehr. Das Volk Israel hat es getan, haben plötzlich irgendwelche andere Frauen genommen, weil sie Lust darauf hatten. Das sind Auswirkungen davon. Das ist nicht der Startpunkt, das ist nicht das Schlimmste, aber das sind Auswirkungen davon, das sind Symptome davon, wenn Gott nicht das Größte ist. Und ganz praktisch beschreibt Malachi das, dass das wie Tod und Verwüstung ist. Die Priester, die könnten ein Leben haben, wirkliches Leben, es könnte ihnen gut gehen in der Beziehung zu Gott, aber die Realität ist Verwüstung. Da sieht man einen guten Kontrast am Kapitel 2, Vers 5. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede und ich gab sie ihm. Er war Furcht und fürchtete mich und vor meinem Namen erschaute er. Also diese Ehrfurcht, dieser Respekt vor Gottes Größe war da und deswegen gab es Leben, gab es Frieden. Es war gut, hätte gut sein können. Aber die Realität ist, im Vers 2, Kapitel 2, Vers 2, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herrscher, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Dann ist nicht Leben da, sondern Verfluchung, Schlechtes. Es ist nicht überraschend oder ist eigentlich klar, dass Hingabe in Gott einen Blick braucht, dass Gott groß ist. Das ist eigentlich klar. Wir können davon wissen, aber wir können hinkommen, dass wir es nicht sehen und nicht spüren. Dass es uns nicht fasziniert, groß von Gott zu denken. Aber Gott möchte dem entgegenwirken und er hilft uns durch die Botschaft von Malachi, uns vorbeugen zu helfen oder auch neu ausrichten zu helfen. Und das Interessante ist, worauf richtet Gott jetzt seine Aufmerksamkeit, um eine Veränderung zu schenken, damit sie tatsächlich Gott ehren. Es ist nicht die Schöpfung, dass man sagt, okay, schaut euch die Schöpfung an und dann werdet ihr wieder sehen, wie groß ich bin. Nee, Gott sagt zuerst mal und richtet zuerst mal den Blick auf seine Liebe. Aber nicht auf seine Liebe in den Aspekten, dass sie schön ist, dass sie zärtlich ist, dass sie liebevoll ist. Es gibt viele Aspekte von Gottes Liebe, aber er fokussiert sie auf einen bestimmten Aspekt. Und zwar, dass es eine erwählte Liebe ist. Gottes Liebe für Israel ist eine erwählte Liebe. Er sagt, ich hätte Esau genauso erwählen können. Esau und Jakob, beide hätten den gleichen oder beide keinen Anspruch gehabt auf meine Liebe, aber ich habe mich entschieden, Jakob zu lieben. Er hat sie gewählt. Um uns vor gleichgültigem Gottesdienst zu bewahren, lenkt Gott unsere Aufmerksamkeit durch Malachi darauf, dass seine Liebe nicht nur was Angenehmes und Zartes und herzwärmend ist, sondern damit wir umkehren, damit Erneuerung passieren kann, richtet er unsere Aufmerksamkeit auf die Souveränität seiner Liebe, dass er die Freiheit hat, zu wählen oder eben nicht. Und es ist dann eher was Gewaltiges, was Eigenartiges und auch ein bisschen Furchteinflößendes. Und es ist theologisch heikel, warum werden manche erwählt und andere nicht und freier Wille und so weiter. Aber das Wesentliche festzuhalten, denke ich, ist, Gottes Liebe ist nicht selbstverständlich. Und seine Zuneigung gilt nicht für jeden Menschen gleich. Es gibt keine Allversöhnung. Ja, jeder darf dazukommen, aber nicht jeder ist dabei. Etwas fromm leben fühlt sich vielleicht seelenstreichelnd an, aber die Realität ist vielleicht, dass diejenigen Personen gerade mit Mist beschmiert wird, von Gott selbst. Und dieses krasse Bild, das kann uns wach machen. Es geht nicht um meine Einschätzung, passt es für mich, wie ich meinen Glauben lebe, sondern um Gottes Einschätzung. Spüre ich die Notwendigkeit, dazugehören zu wollen und fühle ich die Erleichterung, dazugehören zu dürfen? Das nennt sich selbstverständlich nehmen. Bewusst zu sein, ich bin privilegiert, dass ich es verstanden habe, dass ich dabei sein darf, dass ich mit den geistigen Augen Jesus erkannt habe. Da dürfen wir beten, Herr, ich möchte deine Liebe nicht für selbstverständlich nehmen. Sie soll was Kostbares sein. Danke, danke, dass ich zu dir gehören darf. Und zeig mir, was im Weg steht, dass diese Liebe auch ankommt. Und dann redet Gott über seine Vaterschaft. Und denkt genauso wie bei seiner Liebe die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Aspekt seiner Vaterschaft. Nicht wieder auf die sanfte Seite von dem Vater oder die Zuneigung. Er fragt nicht, wo ist eure Zuneigung zu mir, sondern er fragt, wo ist meine Ehre? Es geht ihm um den Aspekt, dass ein Kind seinem Vater Ehre erweist in der Regel. Einen Vater soll man ehren, ist eines der 10 Gebote. Und noch mehr, wenn es der himmlische Vater ist. Ein Kind hat Achtung vor dem eigenen Vater, weil das Kind in dem Bewusstsein ist, der Vater ist größer als ich. Ich bin abhängig von ihm. Ich orientiere mich an ihm. Er ist größer und ich bin kleiner. Das ist selbstverständlich da nicht im Denken, aber im Leben von dem Kind. Und genauso gleiches Verhältnis steht auch drin, ein Diener gegenüber seinem Herr. Es ist selbstverständlich, man weiß, okay, Gott ist größer. Es wäre also ganz normal, ganz natürlich Respekt zu haben, weil man sich bewusst ist, in welchem Verhältnis man zu Gott steht. Wenn es um Anbetung Gottes geht, dann ist entscheidend, ob Gott für mich wirklich groß oder großartig ist, beziehungsweise der Größte ist. Und Gott macht durch Malachi deutlich, der Knackpunkt ist die Größe von Gottes souveräner Liebe und die Größe seiner Vaterschaft zu sehen. Und ihn deswegen zu ehren. Und deswegen möchte ich noch kurz darauf eingehen, was ist denn ein nicht gleichgültiger Gottesdienst? Was ist das Gegenteil von dem gleichgültigen Gottesdienst und die Hilfe, die Gott uns dazu gibt? Jene, die Gott als Vater kennen, die sollten ihn ehren. Das ist jetzt eigentlich klar geworden, glaube ich. Dass wir verhältnismäßig wie Kinder über seine Stärke, über seine Weisheit, seine Autorität und Versorgung staunen und ihn innerlich und äußerlich zu ehren versuchen. Und Gott hilft uns wieder besser zu sehen, wie groß er ist. Zwar, wenn er unsere Gleichgültigkeit bemerkt, dann stellt er nicht seine sanfte Seite der Liebe und seine sanfte Seite der Vaterschaft ins Rampenlicht, sondern er fokussiert seine souveräne Freiheit seiner Liebe und die Majestät seiner Vaterschaft, um uns zurückzurufen. Das ist seine Hilfestellung an uns, dass er uns nicht sagt, okay, macht so weiter, freut euch über die schönen Seiten von Gottes Liebe, sondern seid euch bewusst, Gott erwählt und er differenziert. Was ist jetzt das Gegenteil von dem gleichgültigen Gottesdienst? Gegenteil von Gleichgültigkeit, könnte man sagen, ist Exzellenz. Was bedeutet jetzt Exzellenz im Zusammenhang mit Gottesdienst? Das muss man erstmal ein bisschen definieren für wahre Anbetung. Ich glaube, wahre Anbetung, könnte man sagen, anhand von Malachi ein bisschen formuliert, wahre Anbetung gibt den Gedanken und Gefühlen über Gottes Wert und Größe Ausdruck. Also wahre Anbetung ist eine Realität, dass ich Gott als was Großartiges sehe und wertschätze und gibt dem in irgendeiner Form Ausdruck. Und wahre Anbetung versucht, die Gedanken und Gefühle in dem aufrechtzuerhalten, dass man als Gruppe gemeinsam daran dranbleibt, dass Gott bewusst groß ist für einen. Und deswegen kommt wahre Anbetung aus einem Herzen, in dem Gott über allem anderen als ein Schatz bewahrt wird. Über jeden menschlichen Besitz, über jede Anerkennung, über jedes andere Bedürfnis. Und versucht, diese Leidenschaft für Gott in andere Herzen auch zu inspirieren. Das ist ein Leben, ein Gottesdienst, der Gott gefällt. Gott wirklich schätzen, dem Ausdruck geben und Dinge tun und beitragen, dass andere mitmachen. Und auf diesem Weg zur Exzellenz, da gibt es aber ein paar Sackgassen. Es gibt die Sackgasse von Exzellenz, dass man sagt, okay, es muss technisch perfekt sein. Eine coole Professionalität. Das ist ein Weg der Sackgasse. Exzellenz ist nicht in erster Linie Technik und Performance. Das ist eine Sackgasse, wo etwas zur Schau wird. Dann gibt es die Sackgasse von einem warmen Emotionalismus, dass man sagt, okay, der Fokus auf die Gefühle, Lieder, die uns einfach gut tun, die schön sind, wo wir nur die sanften Seiten von Gottes Liebe besingen. Und diese Sackgasse, die überspringt so ein bisschen den Verstand, klar ist er dabei, aber es ist ein bisschen manipulativ, dass man einen Enthusiasmus aufbauen kann, durch Musik, durch sagen, ey, komm, lasst uns das und das machen. Dass jetzt konkret im praktischen Gottesdienst, dass wir Lieder singen, die gedanklich, inhaltlich gut und angenehm klingen, aber die eigentlich gar nicht mehr eine theologische Wahrheit verwurzelt sind, sondern die irgendwo herbeigegriffen sind und ein schönes Bild darstellen. Das ist, kann auch eine Sackgasse sein. Dass man Bibelverse ohne Rücksicht vom Kontext herauszieht und zurechtbiegt, um einfach ein bisschen die Seele zu streicheln. Und dann gibt es aber noch eine andere Sackgasse, die unscheinbarer ist, und das ist bequeme Spiritualität. Dass man, da ist schon vieles Gutes drin, vieles, wo man gut angefangen hat, aber wo eine gute Routine auch zu einem Unbewussten wird, dass man nicht mehr bewusst singt, dass man nicht mehr erwartungsvoll ist, dass man nicht mehr wach ist für Gottes Reden und Wirken jetzt im Moment. So, ich habe es schon erledigt, ich bin schon dabei, ich gehe in den Gottesdienst, ich mache mit, aber ich bin immer im Wach, dass ich sage, okay, was will Gott jetzt? Was ist jetzt dran? Worauf will er sich, dass mich aufmerksam machen? Eine bequeme Spiritualität räumt Dinge nicht aus dem Weg, die hinderlich wären für die Gemeinschaft, Gott anzubeten. Und dann gibt es aber einen Weg, der am meisten verspricht, zum Leben zu führen, und das ist bewusste Spiritualität. Und da gibt es keine gewisse Form, so muss Gottesdienst ausschauen, so muss Lobpreis ausschauen. Aber es ist eine Anbetung, die sich ausdrückt, weil man die Größe Gottes sieht und spürt. Dass man die Begegnung mit Gott nicht selbstverständlich nimmt und sich dessen bewusst ist und mit einem gewissen Respekt, einem Bewusstsein von Respekt dem entgegentritt. Eine Anbetung, die sich auf eine solche Weise ausdrückt, dass sie andere inspiriert. Ohne falsche Ablenkung, ohne künstlich zu sein, ohne unangemessen oder zur Show zu werden. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das, für die eine Person ist es, dass sie aufsteht und ihre Hände hebt und gar nicht dran denkt, was die anderen denken. Und jemand nebendran bewegt es und inspiriert es und steckt es an. Es nicht gleich zu machen, sondern auch voll für Gott zu brennen. Also der Knackpunkt für eine exzellente Anbetung ist nicht, wie man jetzt die Musik macht, ist nicht, wie die Liturgie ausschaut, sondern der Knackpunkt ist das Herz. Siehst du mit ihm Gottes Größe und spürst du die Bewunderung, die dich antreibt, ihn ehren zu wollen? Also die Frage nach einem besseren Lobpreis muss in erster Linie sein nach der Größe Gottes. Dieses Wow, ich bin erwählt, wow, er ist majestätisch. Ein Sehen und Empfinden über die Größe Gottes, die nicht gleichgültig macht. Und die Antwort, die wird dann gut sein. Das wird Liebe sein, das wird Respekt sein. Und ein Beispiel, das uns hilft und inspirieren darf, ist David. Im 2. Samuel 24, wir lesen die Stelle nicht, da möchte er Gott ein Opfer darbringen und geht zu einem Typen hin, der gibt ihm Opfertiere und dieser Mann sagt ihm, ey, ich schenke sie dir. Und David sagt, wäre gut und nett, aber das will ich absolut nicht. Ich will den Preis dafür bezahlen. In anderen Worten sagt er, ich schätze Gott so sehr, seine souveräne und freie Liebe. Ich schätze die Majestät seiner Vaterschaft, dass ich in einer Weise mit Gott leben will und Gottesdienst feiern will und diese Opfer darbringen will, die ausdrückt und zeigt, dass ich Gott mehr liebe als Geld. Ich will, dass es ausdrückt, dass er mein Schatz ist und deswegen darf es mich nichts kosten. Nicht nichts kosten, es muss mich was kosten. Ich will dafür bezahlen. Und die Einladung, die Anwendung, die ich euch mitgeben möchte, ist folgender Satz. Ich könnte das und das, aber ich will das, weil ich Gottes Größe ehren will, weil ich Gottes Größe sehe und spüre. Also ich könnte so und so leben, ich könnte das und das tun, ich könnte nach wie vor dies und diese Aktivität tun, aber ich will aus der neu gewonnenen Größe Gottes das tun, was ich vielleicht gar nicht müsste, was ich vielleicht gar nicht ändern müsste, vielleicht innehalten, vielleicht was verändern, neu ausrichten. Und das Ganze will ich, weil ich Gottes Größe ehren will. Ich könnte so, ich will das, weil Gottes Größe da ist. Und dann kann exzellenter Gottesdienst ganz unterschiedlich aussehen. Dann kann ein exzellenter Gottesdienst von einer Mama sein, die hinten im Aquarium sitzt, sich aktiv nicht wirklich beteiligen kann im Gottesdienst, vielleicht wegen dem Wirbel gar nichts mitkriegt, aber mit einem Bewusstsein in den Gottesdienst kommt, okay, ich möchte trotzdem dabei sein. Gott ist für mich groß. Ich habe vielleicht nichts mitgekriegt von der Predigt, ich habe ein bisschen was von der Musik gehört, aber Gott ist es für mich groß und dann ist es ein exzellenterer Gottesdienst, als wenn jemand hier vorne predigt vielleicht oder sonst irgendetwas. Ich möchte noch ganz kurz was vorlesen. Aus 1. Chronik 16. Um nicht mit meinen eigenen Worten zu schließen. 1. Chronik 16, 23 bis 31. Singt dem Herrn ganze Erde, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter, denn alle Götter der Völker sind Götzen. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Kraft und Freude in seiner Stätte. Gebt dem Herrn, ihr Volksstämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Speiseopfer und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiliger Pracht. Erzittert vor ihm ganze Erde. Auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken. Es freue sich der Himmel und es jauchze die Erde. Und man sage unter den Nationen, der Herr ist König. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unser Herz immer wieder neu ausrichtest. Dass du uns groß wirst. Und du hast die Welt geschaffen und sie ist faszinierend. Aber um uns neu auf deine Größe aufmerksam zu machen, dass wir was verändern in unserem Herzen, dass du unser Schatz wirst, da möchtest du uns auf deine souveräne Liebe hinweisen, die frei ist zu wählen, die nicht selbstverständlich ist. Und du möchtest uns auf deine Majestät als Vater hinweisen. Du möchtest uns zeigen, dass dir Ehre gebührt, dass wir eher das richtige Verhältnis zu dir haben, dass wir uns bewusst werden, dass du groß bist, dass wir das verstehen und wissen. Und Herr Jesus, du musst es machen durch deinen Heiligen Geist, dass wir das immer wieder neu spüren. Und wenn du in uns groß bist und immer wieder neu groß wirst, dann werden wir richtig Gottesdienst feiern. Dann werden wir einen Gottesdienst leben, der dich ehrt. Und das wollen wir, da wollen wir immer wieder neu hinkommen. Wir wollen dich bitten, dass du uns immer wieder neu inspirierst, immer wieder neu wachrüttelst, immer neu die Kraft gibst, immer wieder neu die Hilfe gibst durch andere Menschen auf diesem Weg, dieser bewussten Spiritualität, dieses bewusste Leben mit dir, dieses bewusste Gottesdienst feiern, das bewusste für dich leben und nicht nur neben dir herleben, Herr Jesus. Amen.